Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unseren The Boys Recaps. Und wieder mit mir an meiner Seite als ein weiterer The Boy ist natürlich Stu. Hallo Stu.
Hallöchen, ich bin gespannt, welche Begrüßung du in den nächsten Episoden noch für mich findest. Weil das mit The Boy ist jetzt langsam schon totgeritten, ne?
Ja. Ich finde wieder was Neues. Okay. Genau, wir sind bei Folge 2 dieses Mal. Und ich glaube, wir steigen einfach direkt ein. Oder willst du noch ein bisschen Vorgeplänkel?
Nee, da wir es schon sehr spät haben, lass uns lieber straight through.
Okay. Genau, Folge 2, Staffel 2, und zwar mit dem Titel Proper Preparation and Planning. Ich weiß gar nicht, wie sie dann auf Deutsch heißen werden, da bin ich mal gespannt. Das ist noch nicht so ganz klar.
Wahrscheinlich propere Präparation und Planung.
Genau, wir sind damit geendet in der letzten Folge, dass wir Butcher zurück haben.
Yay!
Ah, dass er wieder da ist, ne?
Ein schwarzer Tag für alle Vegetarier.
Auf jeden Fall. Daddy's Home, sagt er, und gleichzeitig hat er sehr lustige Klamotten an. Und die Frage, die sich natürlich sofort gestellt hat, ist erstens, warum hat er diese an? Und zweitens, wo war Butcher denn eigentlich in den letzten Tagen oder Wochen? Gut, zeitlich ist das gar nicht so ganz klar, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und das Erste, was wir bekommen, ist dann tatsächlich ein kleiner Rückblick.
Ja, am Ende der letzten Folge der ersten Staffel wurde ja offenbart, dass Butchers Frau den Sohn von Homelander geboren hat, Ryan, der mittlerweile so, wie alt ist der? 5, 6 Jahre, nehme ich mal an.
Nee, ich glaube eher 8, 9.
Oder 8, 9, ja. Ja, du hast das Kind zu Hause, kennst dich damit besser aus als ich. Ich hätte ja auch geglaubt, wenn du sagst, er ist 20. obwohl Homelander halt Billy the Butcher hätte töten können, hat das nicht getan, weil er einen Deal geschlossen hat mit Rebecca, also der Ex-Frau oder Noch-Frau von Billy Butcher. Das heißt, Homelander darf seinen Sohn sehen, wenn er halt Billy nicht tötet. Und er hat den bewusstlosen Billy dann einfach abgelegt, und zwar mitten auf einem Parkplatz. Und dort erwacht Billy Butcher dann und weiß nicht so recht, wo ist er. Und das Erste, was er macht, das ist sehr clever. Er stürmt in einen Laden, sucht sich eine Serviette und einen Stift und schreibt erstmal alle Sachen auf, an die er sich noch erinnern kann, wie dieses Haus aussieht, wo halt seine Frau ist.
Genau.
Und während er das tut, muss er erkennen, dass er gesucht wird, im Fernsehen nämlich, und dann verduftet er auch wieder ganz schnell.
Ja. Ich glaube, das war es tatsächlich auch schon. Mehr bekommen wir da erstmal an Informationen nicht. Was dann nochmal zu sehen ist, dass Kimiko, die haben wir in der ersten Folge noch gar nicht genannt, ist mir dann immer gerade aufgefallen, weil die ist ja auch mit den Boys unterwegs. Also eigentlich sind es die Boys und ein Girl, so. Ja. Und die versucht, was zu erklären, weil wir erinnern uns, Kimiko spricht nicht und kann zwar Zeichensprache, aber es ist nicht die Zeichensprache, die man normalerweise so kennt. Sie versucht aber trotzdem gerade Buchstaben zu lernen, um schreiben zu können.
Sie ist bei B.
Genau, und sie ist bei B und kann tatsächlich schon das Wort Boy zumindest schreiben, was natürlich auch sehr witzig ist von dem, was wir gucken. Und versucht da gerade irgendwie Frenchie was klar zu machen in Bezug auf den Terroristen, den wir in der ersten Folge kennengelernt haben.
Genau, diesen Telekinese, was ist Telekinese oder Telepathie? Telekinese, ne?
Telekinese, ja.
Genau, Telepathie ist, wenn ich irgendwie mit Gedanken mit dir kommunizieren kann, ne?
Ja, genau.
Okay, ja, gut. Ja, Frenchie versucht das Rätsel zu entlüften, aber es klingt ihm nicht. Wie gesagt, das muss man auch mal sagen, diese Beziehung zwischen Frenchie und Kimiko ist wirklich sehr schön.
Ja, die mag ich auch, ja. Ja,
das stimmt. Aber leider schafft er es halt noch nicht. Das wird auch noch wichtiger Teil sein, die Beziehung zwischen den beiden.
Ja. Und gleichzeitig haben wir auch noch mal eine Beziehung, die sehr schwierig ist, sehr komplex ist und eher so eine Art Hassliebe darstellt. Vielleicht auch mehr Hass als Liebe. Und zwar Huey und Butcher. Das wird auch relativ schnell deutlich, dass die beiden sich jetzt gar nicht mehr können. Wir erinnern uns, da ist ja auch ganz, ganz viel vorgefallen in der ersten Staffel, wo klar war, dass Butcher eigentlich wenig Interesse an Huey hat und ihn auch gerne immer mal ein bisschen zurücklässt oder ins offene Messer laufen lässt oder an die Front schickt. Mhm. Aber das macht er ja mit allen. Und genau, da knistert das gewaltig bezüglich, wir mögen uns nicht mehr und wer hat hier eigentlich die Kontrolle über das Team? Und das wird auch gleich schnell deutlich, zumindest auch in der Folge. Eigentlich ist das Team mehr Huey als Butcher.
Ja, das stimmt. Huey hat ja durchaus unter Beweis gestellt, dass seine Methodik oft auch zum Erfolg führt.
Ja.
Und oftmals ja nicht so gefährlich ist, wie die durch die Wand gehen Methode von Butcher.
Erst schießen, schießen, dann nochmal schießen,
schießen
und dann fragen.
Ja, während der Frage kann man auch kurz noch ein bisschen schießen.
Ja, genau.
Das geht auch.
Ja. Homelander ist gleichzeitig zu Hause. Ne? Der ist ja geflüchtet, nachdem er von Stan so angepisst worden ist und hat sich gedacht, so, dann will ich schon halt eine Auszeit. Was in der Folge tatsächlich auch öfter noch aufkommen wird, dass er fehlt tatsächlich. Mhm. Und er ist natürlich felsenfester Überzeugung, dass Ryan auch alle seine Kräfte geerbt hat. Und
ja,
dass genau. Er quasi auch gottgleich ist.
Und die Mutter Rebecca möchte ja, dass der Sohn so normal wie nur möglich aufgezogen wird.
Mhm.
Das versteht Homer ja nicht so ganz, denn sein Sohn ist natürlich sein Nachfolger. Das heißt, er ist besser als alle anderen.
Ja.
Und möchte natürlich, dass sein Sohn jetzt auch mal zeigt, was er kann. Aber es klappt nicht so.
Genau.
Das ist auch etwas, was in dieser Folge noch, glaube ich, thematisiert wird. Ja.
Ja. Was ebenfalls noch weiterhin läuft, ist die Geschichte von The Deep.
Mhm.
Der ist auch einfach so eine geile Figur, so eine richtig herrliche Karikatur, ne? Ich meine, alle finden ja Aquaman auch so ein bisschen scheiße, aus den Comics so mehr oder weniger, mhm. beziehungsweise auch eher so aus alten Fernsehshows. Und das ist hier so herrlich aufs Korn genommen. Auf jeden Fall hat er quasi jetzt einen Life-Coach an die Seite gestellt bekommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich habe den Namen wieder vergessen.
The Collective, oder? Collective Church oder so ähnlich
heißt ja, genau, also die Kirche, aber auch wie sie heißt, die das da macht, das ist auch egal. Ja. Genau, also auf jeden Fall wollen sie da irgendwie ihn bekehren, beziehungsweise diese Kirche mit reinbringen und ihn gleichzeitig wieder auf Kurs bringen. Ja. Und wie macht man das natürlich, Stu? Was machst du, wenn es dir nicht so gut geht und du denkst so, jetzt bräuchte ich mal wieder so etwas, was mich runterbringt, was mich erdet, was machst du dann?
Also entweder nehme ich mit dem Podcast auf. Oder aber ich werfe mir ein paar Magic Mushrooms rein und genieße den Trip.
Genau, und das macht dann tatsächlich The Deep, weil Eagle da, dieser Name, ne? bereitet halt dann Pilze für ihn vor und genau, er nimmt das dann und wir bekommen in dieser Folge auch öfter noch Szenen, was zur Auswirkung das hat. Ja,
aber auch sehr heldenhaft, ne?
Ja.
Der große Held begibt sich erst auf einen schönen Magic Mushroom Trip. Ach ja, herrlich. Dann kommen wir zu Starlight.
Ja, und ganz vielen Shows und noch mehr Shows und Frauenpower.
Ja, denn Ward möchte natürlich nochmal klarstellen, dass auch Frauen ein wichtiger Bestandteil der Seven sind.
Mhm.
Und durch Stormfront gibt es jetzt drei Frauen, also Starlight, Stormfront und Queen Maeve. Und das muss man natürlich ausschlachten.
Auf jeden Fall, ja. Aber Queen Maeve, beziehungsweise Maeve, nennen wir sie Queen Maeve oder Maeve? Ich bin mir unsicher.
Wie du willst. Ich glaube, ihre Freunde nennen sie Maeve.
Ja, dann lassen wir es dabei. Und die kriegt auf jeden Fall einen Anruf und der scheint sehr dringend zu sein. Und sie sagt dann, okay, macht's gut, ihr Trottel, macht das mal ohne mich. Und die Ashley ist natürlich gleich wieder vollkommen überfordert. Du kannst doch nicht einfach, ja.
Ich muss mal sagen, wie toll ich diese Ashley finde eigentlich.
Ja.
Weil sie tut mir gleichzeitig leid und gleichzeitig wünsche ich ihr die Pest an halt.
Ja, das ist
ganz kurios, weil sie möchte halt immer ihren Job machen. Man merkt auch deutlich, dass sie auch aufsteigen möchte. Wir haben ja auch gesehen in der ersten Staffel, was sie alles durchmachen muss.
Ja.
Und wie sie auch behandelt worden ist von den Leuten, die über ihr stehen. Und jetzt hat sie ja quasi die Position, die sie immer haben wollte. Und muss halt jetzt einsehen, es wird nicht besser, es wird nur schlimmer.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist dann Maeve weg und Stormfront und Starlight machen die Shows dann erstmal alleine.
Ja. Dann kommen wir zu, ich würde sagen, meinem heimlichen Highlight dieser Folge.
Ja.
Nämlich, sie besuchen die Beerdigung von Susan, die ja in der ersten Folge leider draufgegangen ist.
Ist ein bisschen kopflos, genau.
Kopflos, genau. Leider ist der Kopf explodiert, wer kennt das nicht? Und ja, Beerdigung. Wir kennen das. Beerdigungen sind eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man denjenigen nicht wirklich gut gekannt hat, mal ein bisschen langweilig, sehr trist. Aber die Boys wissen, wie man mit dezenten Emotionalien dafür sorgt, dass eine Beerdigung ein bisschen Farbe, ein bisschen Frische abbekommt. Denn diese CIA-Frau Grace Mallory, die wir in der ersten Staffel schon gesehen haben, die auch sehr wichtig ist für die Boys und sie ja auch durchaus mit Informationen gefüttert hat, sitzt in dieser Beerdigung und schaut sich diese Blumengestecke an. Und zwischen diesen ganzen Blumengestecken, was findet mir da? Ein Obstkorb. Das war eine schöne Szene.
Ja, genau. Kurz danach geht sie dann quasi, also verlässt sie halt die Beerdigung dann vorzeitig auch und geht zu ihrem Auto und natürlich weiß sie auch schon, wer da wartet, nämlich Butcher. Genau, und Butcher verfolgt dann einfach, ich glaube, er hat einfach den Plan quasi, sich da wieder mit der CIA zu vernetzen und das ist für ihn so der Ausweg, der ganz klare Ziel, ne? Ich habe hier so eine Struktur, ich habe hier eine Organisation, wenn ich da alle Informationen herbekomme und auch gleichzeitig herliefere, dann ist alles schick und das bedeutet halt für ihn dann Colonel Mallory eigentlich, ne?
Ja.
Sie ja genannt.
Ja, die ja wissen noch das erste Staffeljahr mit den Superheld oder Supes, wie sie ja in The Battle Boys genannt werden, auch noch eine Rechnung offen hat, weil es ja einen Sup gab, der ihre ganze Familie umgebracht hat in einem Feuer. Das ist ja für sie somit die der Grund, warum sie ihm hilft. Ne?
Ja.
Ja. Jetzt, nachdem wir ja jetzt mit dem Obstkopf so mein heimliches Highlight hatten,
jetzt wird's absurd, ja.
Kommt jetzt mein offensives Highlight dieser Folge. Wir sind wieder bei Deep, der noch mitten im Drogentrip ist und mit diesem Drogentrip ja zu sich selbst finden möchte. Mhm. Ja? Und ja, es klingt ihm so ein bisschen, denn er beginnt eine Diskussion, einen Dialog mit jemandem, der ihm sehr nahe steht.
Ja.
Nämlich mit seinen Kiemen. Und seine Kiemen waren ja immer das, was ihm so ein bisschen Probleme bereitet hat. Ich meine, zum einen sorgen sie ja dafür, dass er unter Wasser atmen kann, aber es waren ja auch immer die Kiemen, die ihn so ein bisschen abgesondert haben. Es gibt ja auch in der ersten Staffel diese Folge, wo er Sex mit dieser Frau hat und sie ihm an die Kiemen geht. Und mir war eine sehr unangenehme Szene. Mhm. Wo er, glaube ich, gelernt hat, wie es sich so anfühlt, wenn man sexuell belästigt wird.
Ja, genau.
Und seine Kiemen reden mit ihm. Übrigens, seine Kiemen werden gesprochen von Patton Oswalt. Und seine Kiemen sagen ihm halt, dass er zu sich selbst stehen soll und damit auch zu seinen Kiemen. Er soll die Kiemen bitte mal ansehen. Er soll sie auch mal anfassen. Es ist okay. Sie sind ein Teil von ihm. Und es ist eine herrlich bescheuerte, schöne Szene.
Ja, das ist, also es gibt ja nachher noch eine, die noch einmal was drauflegt, ne? Aber schon da, eigentlich hätte man ja gedacht, das ist einfach so absurd, dass es schon ins Lächerliche rutscht dann, ne? Aber schon wenn seine Kiemen anfangen zu reden mit Bro. We need to talk. Das ist einfach so herrlich. Und diese Erklärung dann vor allen Dingen, ja, er kann sich selber nicht akzeptieren, deswegen belästigt er Frauen.
Ja.
Das ist Deep Shit einfach nur. Und das macht Spaß und das zeigt, also natürlich ist das auch einfach seine Figur, es ist auch ehrlich tatsächlich. Mhm. Und es zeigt aber auch einfach, wie kaputt dieser Charakter auch so
ist. Ja, vor allem, er sucht ja auch immer wieder Wege, um irgendwie so diese Opferausrede zu haben. Ich habe es getan, weil ich bin ja ein Opfer.
Ja,
ne? Sei es jetzt von anderen oder halt von mir selbst oder so. Und das ist wirklich eine schöne Szene, die trotz aller Absurdität ja auch diesen Charakter noch ein bisschen weiter formt.
Mhm, genau.
Ja? Wirklich sehr schön.
Maeve bekommt dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Tiefe.
Mhm.
Wir haben schon ganz, ganz viel erlebt mit ihr in der ersten Staffel. Ich erinnere nur Flugzeug. Ich glaube, das war so ein Kernmoment ihrer Figur, wie sie sich jetzt auch entwickelt aktuell. Und sie befindet sich im Krankenhaus. Wir erinnern uns, sie hat einen Anruf bekommen. Und dieser Anruf war ein Notfallanruf, weil ihre alte Freundin, die auch in der ersten Staffel schon dabei war. Und eigentlich, es sollte wieder Kontakt zwischen den beiden geben. Das hat sie aber dann abgelehnt. Ne? Mhm. Und jetzt ist sie aber trotzdem da und will aber auch nicht so schnell weggehen.
Ja, und da war so das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Staffel wirklich thematisiert wurde, dass Maeve lesbisch ist.
War das ich glaube, es wurde immer nur so angedeutet. Ne?
Ja, ne? Meine ich nämlich auch. Ich meine, ich habe die erste Staffel jetzt vor ein paar Monaten nochmal geguckt, aber da ist es mir nicht aufgefallen. Zumindest hat es sich nicht in meinem Gedächtnis festgesetzt. Deswegen war die Szene, glaube ich, ganz gut, um mal zu erkennen, okay, Queen Maeve ist halt lesbisch. Und wir wissen halt, wie Homelander so ist und genau. Die ganze andere Welt so um sie herum. Deswegen wird das wahrscheinlich noch sehr wichtig werden.
Genau, also da verlassen wir auch erstmal wieder das Krankenhaus. Mhm. Wir kommen nachher da auch wieder zurück dann. Und wir befinden uns jetzt, wir erinnern uns, es gibt diese Shows, diese Interviews, ne, diese Girls Power, die jetzt nur noch mit Starlight und Stormfront gemacht wird. Und die sollen halt interviewt werden oder werden halt auch interviewt. Und zwar in so Masseninterviews, die so nach und nach so reingeschnitten werden mit verschiedenen Fragen.
Ja.
Und das ist herrlich. Das ist wirklich gut, weil das natürlich auch genau das ist, was halt so im Showbusiness passiert oder wenn jemand berühmt ist, dann auch, glaube ich, ertragen muss einfach. Haufenweise dumme Fragen und vor allen Dingen auch Frauen ertragen müssen. Von wegen, wie ist denn das als Frau, als Superheldin? Was machst du denn da so? Und ne? Das ist da sehr, sehr präsent und das hat mir auch gefallen, dass sie das da auch so thematisieren. Das war gut.
Schöne Szene auf jeden Fall. Wo da auch wieder sehr, sehr klar wird, wie selbstsicher Stormfront mit diesen Medien umgehen kann.
Ja.
Und Starlight halt da auch schon, also die beiden mögen sich nicht, das kann man glaube ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Gleichzeitig bekommen wir einen Hinweis, wo eigentlich A-Train ist, weil den haben wir ja lange nicht gesehen, beziehungsweise wir erinnern uns, er hatte einen Zusammenbruch in der ersten Staffel am Ende. Und er ist auf einer Geheimmission in Kandahar. Und gleichzeitig wieder zurück. Da dachte ich mir so, was? Weil genau in dem Moment kündigen sie ihn an und er kommt um die Ecke und ist wieder da und macht so Afterparty und hey, ich bin wieder zurück und so. Ja. Was da aber auch sehr schnell deutlich wird, wir erinnern uns, Starlight hatte ihn ja, eigentlich, sie hat ihn umgehauen, ne?
Ja, sie hat ihn umgehauen.
Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob A-Train das auch noch alles so auf die Kette bekommt und weiß. Und ja,
er weiß
alles noch. Er weiß von der Flucht von Yui und ihren Kontakt mit Yui und dass sie ihm natürlich auch geholfen hat und ihn auch umgehauen hat. Ne? Also da sind auch sofort so ganz klare Spannungen und was natürlich auch Spannung reinbringt in diese Serie. Mit der Frage, wird Starlight noch enttarnt oder halt nicht? Ne?
Und man merkt da schon, dass A-Train irgendwas vorhat. Aber wir noch nicht so richtig wissen, hat er wirklich noch was vor oder hofft er einfach dieses Wissen, was er hat, noch mal für seine Zwecke einsetzen zu können? Denn er ist ja durchaus auch in Ungnade gefallen durch seine Drogensucht und an Pipapo. Und hat ja auch gesehen, dass man sehr schnell auch die Seven verlassen kann, wie wir an Deep jetzt gesehen haben. Ne?
Ja, und gleichzeitig weiß ich auch, was Homelander kann und macht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei, ich mir frage, also, weißt du, so ein Kampf Homelander gegen Queen Maeve oder Starlight, ich glaube, da würde Homelander gewinnen. Aber bei A-Train, wenn er einfach nur wegrennt, weiß ich nicht. Also, der hätte, glaube ich, noch die größten Chancen, zumindest Homelander zu entkommen.
Ja, aber wenn du überlegst, wie schnell Homelander da auch fliegt.
Ja, okay, schon auch wieder.
Also das ist, weiß ich nicht. Außerdem kann er ja nicht die ganze Zeit wegrennen.
Nein, das stimmt. Wobei man sieht ihn echt wenig rennen in der Folge, ne? Eigentlich gar nicht.
Nein, stimmt.
Ja. Er steht die meiste Zeit wirklich nur rum, hat trotzdem diesen komischen blauen Rennanzug an, wo ich in der ersten Staffel noch dachte so, ach, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und jetzt, wenn man ihn nur stehen rumstehen sieht, sieht der voll scheiße aus.
Ich dachte mir auch, was ist mit dieser Brustplatte? Was soll das eigentlich?
Ja, genau.
So Plastikzeug, was da so dran ist.
Ja. Wobei das mit den Outfits ist ja, die haben ja immer ihre Outfits an. Und gerade bei Homelander denke ich mir auch so, boah, zieh doch mal was Normales an, nicht im ja, Einsatz bist.
Aber das ist tatsächlich, das hatte ich mir auch gedacht, gerade in diesen ganzen Sequenzen, wo er dann im Zuhause ist, ne, dachte ich mir, rennt er da jetzt seit Tagen in seinem Anzug rum? hat er auch Ersatzanzüge? Zieht er sich auch mal um? Wie macht er das eigentlich, wenn er auf Toilette geht und so?
Ich glaube wirklich, dass Starlight die einzige ist von den Seven, die wir halt wirklich mal ohne ihr Kostüm sehen. Okay, Translucent, Shuttle 1, aber.
Genau. Maeve hat sich ja auch umgezogen fürs Krankenhaus, ne?
Ja, stimmt.
Aber sonst sind die halt immer alle in ihren Sachen unterwegs. Also gerade bei The Deep ist es ja wirklich lächerlich auch.
Ja. Naja. Wir kommen wieder zu den Boys. Und Yui und The Boys und da wird relativ klar, dass Yui und Butcher sich nicht mehr trauen.
Ja, genau. Also Butcher hatte halt jetzt eine Adresse, wo sie jetzt hinfahren sollen und wie Butcher halt ist, ne, klar, hier Auftrag, zack, los geht's. Und Yui gefällt das halt gar nicht, ne? Er fragt dann halt, wo ist das her, was machen wir da, wie soll das denn ablaufen und sowas alles. Und das nervt natürlich Butcher wie die Hölle. Und gleichzeitig möchte Butcher natürlich auch Yui nichts verraten, was so seine Pläne sind. Also klar, ganz klarer Zwist.
Ja. Und dann sind wir bei The Deep. Oder wie du es in deiner Notiz geschrieben hast, The Depp.
Das ist übrigens nicht unabsichtlich passiert.
Das dachte ich mir schon. Der ist halt immer noch dabei, mit seinem Kiem zu reden. Immer eine sehr schöne Szene. Vor allem, als die Kiem dann anfangen zu singen, You are so beautiful to me. You are. Ganz ehrlich, was für Spacken.
Ja. Ich glaube, da hat er so ein bisschen so seine Offenbarung. Ne? Mhm. Also, dass er das Gefühl hat, okay, ich habe meine Kiemen, die sind irgendwie unansehnlich scheinbar für andere, aber ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja. Und meine Kiemen lieben mich so, wie ich bin.
Also, wenn ich jetzt meine Kiemen sexuell belästige.
Genau, das ist gleichzeitig so meta und absurd. Das ist wirklich herrlich. Ja.
Dann sind wir wieder bei Wort, oder?
Mhm. Genau, also wir haben immer noch die Interviews, beziehungsweise die Interviews sind zu Ende, aber Stormfront und Starlight sind da immer noch in den Gebäuden und müssen natürlich auch ganz, ganz viel Promo-Arbeit tun. Und Starlight versucht so einen Annäherungsversuch an Stormfront bezüglich so ein bisschen vorzutasten, wie sie sie einschätzen kann. Und da wird ganz schnell klar, Stormfront traut Starlight nicht und nennt sie auch Wards Spy Barbie. Das fand ich ziemlich cool.
Ja.
Gleichzeitig kommt halt der Superheld mit den Armen ab und Armen nachwachsen.
Ja.
Der jetzt ein Auge weniger hat und von Stormfront liebevoll Cyclops genannt wird. Das fand ich auch toll. Der natürlich jetzt direkt in dieser Szenerie, wo Starlight nichts weiter hat als ihr hautenges Kostüm, die Übergabe von Compound V machen möchte. Und das versucht, in ihre Stiefel zu stecken. Und gleichzeitig kommt natürlich A-Train wieder um die Ecke, der Starlight auf dem Kicker hat und irgendwie denkt, sie hat da irgendwas vor. Und versucht sie da auch zu kontrollieren, ob sie tatsächlich was hat. Und nein, sie hat es nicht.
Ja, da habe ich auch gefragt, wie hat sie es geschafft, dass dieses Compound V so schnell zu verstecken?
Das hatte ich mich auch gefragt, ja.
Also das war sehr seltsam. Also wird auch, glaube ich, nicht aufgelöst, aber...
Doch. Wird aufgelöst, ja. Weil sie hat es ja an Storm... Also wenn ich mich richtig erinnere, hat sie es an Stormfront geklebt.
Ach so, siehst du mal, ich hab das anders wahrgenommen. Hatte das wahrgenommen, dass sie es halt einfach an ihrem Körper noch wo hatte?
Nee.
Okay, dann...
Deswegen reden die ja nachher am Ende nochmal zusammen und umarmen sich so...
Ah, okay.
Ein bisschen, ne? Und dann holt sie halt das Compound V zurück.
Okay. Umarmen ist auch, das ist was sehr Schönes. Das machen unter anderem auch Vater und so.
Aber sollte zumindest so sein.
Homelander ist aber eher etwas anders unterwegs.
Ja.
Er will immer noch, dass sein Sohn doch mal die Superheldenkräfte jetzt mal auspackt. Aber sein Sohn ist da irgendwie, weiß nicht, hat da nicht so Bock zu.
Ja. Also das finde ich tatsächlich auch ganz cool, dass Ryan da auch schon so in sich gesättigt ist, also gesittet ist quasi, dass er auch selber sagt, boah, irgendwie, Papa, du gehst mir auf den Keks, was soll denn das hier? Ne? Ich möchte das auch alles nicht. Mhm. Das ist ziemlich cool, das mag ich auch. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und überhaupt diese ganze Szene, die jetzt kommt, die verrät eine ganze Menge. Also wir sehen halt, dass Ryan Pianounterricht hat, eine Stunde lang, und dorthin gefahren wird von seiner Mutter. Und die brettert sofort los. Und dann gibt es die Enthüllung, das, was wir da sehen mit dem Gebäude, mit dem Haus und mit diesem kleinen idyllischen Städtchen oder Dorf, was auch immer das sein soll, ist fake. Weil es ist umrandet von einer riesigen Mauer, warum auch immer, ist ja egal, und wird überwacht die ganze Zeit. Und Dr. Park hat da die Kontrolle und weiß auch über alles Bescheid. Alles wird Kamera überwacht. Gleichzeitig ist Homelander halt noch zu Hause und schnuppert an allem.
Ja.
Das war auch wieder so ein creepy Moment.
Ey, wie gesagt, das macht diese Anthony Starr so grandios. Also, ich würde sagen, dass nicht diese so großen, drastischen Szenen die Szenen sind, die Homelander ausmachen, sondern wirklich diese kleinen, wenn er halt Milch trinkt oder wenn halt jemand einem schnuppert. Ja. Also wirklich diese Mimik so. Es ist so großartig. Also in der ersten Folge der zweiten Staffel, wenn er halt jetzt erstmal auf Stormfront sieht, du siehst an seiner Mimik sofort, was er für diese Frau empfindet, dass er sie abgrundtief hasst. Ja.
Das ist wirklich wunderbar. Toll,
ja. Ja, ganz toll, wirklich.
Also es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Geheimnisse, die wir auch noch nicht kennen. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wie so nach und nach so ein paar Sachen gelüftet werden.
Soll ich es dir verraten?
Nein. Genau, also das ist so ein Gesamtpaket, das da erstmal offenbart wird. Und ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht tatsächlich.
Sollst du auch sein. Jetzt sind wir wieder bei Maeve und ihrer alten Freundin im Krankenhaus. Mhm. Und sie sagt ihrer Freundin relativ deutlich, dass sie Angst vor Homelander hat.
Ja.
Weil das, sie sagt, glaube ich, auch, dass sie Angst hat, dass er sie umbringt. Oder?
Genau, also es gibt so eine nette Anekdote, Geschichte, dass, ich glaube, es war ein Produzent, ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, bei 12 Years a Slave in der Afterparty. Und der hatte sich absichtlich daneben Maeve gesetzt und die ganze Zeit mit ihr gequatscht. Ja, das war es dann aber auch mit ihm, weil danach ist er quasi Matsch gewesen irgendwie. Und klar ist, dass Homelander derjenige war, der daran schuld ist. Und sie hat einfach Angst, dass Homelander sie umbringt.
Genau.
Also die Freundin quasi.
Die Freundin auch, ja, genau. Homelander ist so Besitzansprüche. Ich glaube ja auch tatsächlich, dass das mit der größte Grund ist, warum er Stormfront nicht mag, weil er genau weiß, dass bei ihr das nicht funktioniert.
Ja, genau.
Er sie nicht haben kann. Ja? Was für ein Psycho, großartig.
Aber klar ist auch, es bewegt sich was im Team. Ne? Also zum Anfang, als wir die Superhelden, ne? Kennenlernen, wirkt das noch relativ harmonisch in diesem Team. Also klar ist auch, Homelander gleich zum Anfang, dass er das Alpha-Tier ist und alle Angst vor ihm haben. Ne? Aber jetzt bewegen sich die Figuren noch weiter auseinander und werden auch vielleicht auch so ein bisschen aufmüpfig. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, der Einzige, der so ein bisschen wo mir nicht ganz klar ist, in welche Richtung er geht, ist Black Noir, weil das ist immer noch so eine Black Box.
Ja, also Black Noir war ja schon in der ersten Staffel, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt, der war halt da und hier und da hatte er was zu tun, aber er war nie so wirklich wichtig. Der hat einfach eben das Problem, er redet halt nicht und hat auch keine Mimik. Ne? Das ist das Problem bei ihm. Von daher ist es gar nicht so schlimm, finde ich, dass der nicht so wichtig ist für die eigentliche Handlung. Und wenn man auch ganz ehrlich ist, ich meine, die Serie hat ja jetzt auch in der zweiten Staffel echt genügend interessante Figuren zu bieten.
Auf jeden Fall. Aber ich finde halt nur diese Teams-Konstellation so spannend. Ne? Also was da jetzt tatsächlich mit den Seven, aktuell sind es ja nur fünf, passiert dann.
Ja. Dann sind wir wieder bei Papa und Sohn.
Ja.
Und Papa sagt Sohnemann etwas sehr Schönes, nämlich You and me are gods. Mhm. Anything do. No one can stop us. I love you too, Mom.
Genau, also er macht ganz, ganz deutlich, dass er sich als Gott sieht, ne? Und dass er auch seinen Sohn als Gott sieht in dem Fall und dass sie natürlich alles tun können, was ihnen in den Kopf kommt und niemand sie stoppen kann. Und ehrlich gesagt, das ist tatsächlich auch so, Was natürlich auch diese Figur an sich immer auch so einfach so verrückt macht, ne? Als wenn tatsächlich Superman existiert und ein Arschloch wäre. Und das zeigt er natürlich auch seinem Sohn gegenüber, weil sie gehen dann aufs Dach. Das kommt später, oder? Ich hätte mich gerade durcheinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt kommt oder später. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, das ist jetzt.
Ich meine doch jetzt. Jetzt kommt er ja. Genau. Er will jetzt halt seinem Sohn zeigen, dass er halt kein normaler Mensch ist.
Genau. Dann gehen sie nämlich aufs Dach, ne? Und ja. Dann kommt dieser I love you Moment, ne? Wo Homelander dann sagt zu seinem Sohn, ich liebe dich. Mhm. Und sein Sohn aber keine Intention zeigt, das ebenfalls zu tun. Mhm. Und Homelander dann ganz klar macht, normalerweise sagt man dann, ich liebe dich auch zurück. Ne, das ist schon ein echt heftiger Moment. Und dann natürlich, wie macht man es, wenn jemand seine Kräfte entwickeln soll oder fliegen soll? Man schubst ihn einfach. Und er schubst dann einfach seinen Sohn runter. Der landet relativ unsanft auf dem Boden.
Und ist dann auch erstmal bewusstlos.
Die Mutter kommt raus, will ihn natürlich weghaben, Homelander, und hat natürlich auch Angst. Dann passiert aber Folgendes. Ryan ist unverletzt, hat keine Verletzung, ne? Und steht auch auf. Und Homelander wird dann aber auch ein bisschen ungehalten gegenüber der Becky, heißt sie, ne? Becky. Genau, gegenüber Becky. Und man hat das Gefühl, er wird auch gleich handgreiflich, was bei ihm ja quasi der faktische Tod bedeutet.
Ja. Und wobei, nein, der blinde Kerl in Folge 1 lebt noch.
Stimmt. und Ryan beschützt seine Mutter.
Genau.
Und hat tatsächlich Kräfte und ordentliche Kräfte.
Wir sehen, wie die Augen rot werden und merken schon recht deutlich, dass da etwas in diesem kleinen Jungen schlummert, das sehr kraftvoll ist. Und das erkennt dann auch Homelander und ich würde sagen, er ist stolz.
Ja, so ein bisschen, ja.
Die Frage ist jetzt nur, wie ich finde, ist er stolz auf seinen Sohn oder stolz, dass er die Kräfte sozusagen herausgekitzelt hat?
Ich glaube, er ist stolz auf sich selber. Ja. Also das ist ja irgendwie so seine Figur, Egomane durch und durch. Ne? Und was aber noch klar ist, dass er, Becky hat ja versucht gehabt, den Doktor da irgendwie ranzukriegen und irgendwas zu tun. Das weiß Homelander alles.
Ja.
Ne? Das hat er irgendwie alles gehört. Keine Ahnung, wie sein Supergehör funktioniert. Weil das frage ich mich tatsächlich. Hat er so ein Supergehör, was über Kilometer funktioniert? Aber wenn dann die Bösewichte neben ihm im Tunnel stehen, die hört er dann nicht, oder was?
Ja, das ist so ein bisschen wie mit Superman. Im Prinzip kann Superman alles, aber nur damit es halt passt.
Ne? Ja, genau. Also das darüber muss man hinwegsehen.
Ja. Das stimmt.
Dann Sprung zurück zu den Boys und Kimiko. Ja, die sind auf der Jagd in einem Kostümgeschäft, wo es natürlich auch Homelander-Kostüme gibt. Und gleichzeitig bekommen wir wieder einen brutalen Moment serviert, in dem jemandem einfach der Kopf abgerissen wird von Kimiko.
Standard kennt man.
Das kennt man natürlich.
Ja.
Und gleichzeitig wird klar, dass diese Kidnapper, diese Terroristen, nenne ich es jetzt einfach, dann tatsächlich die sind, die auch Kimiko damals in das Land geholt haben und auch Kimiko die Superkräfte verpasst haben. Goldene Sonne, ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja, irgendwie heißen. Sowas, ja. Goldene Sonne oder irgendwie sowas in der Art. Klingt so ein bisschen wie so ein Thai-Imbiss, weißt du?
Spätestens da war mir aber tatsächlich schon klar durch Boy, ne, und Kimikos Reaktion, dass es sich eigentlich um ihren Bruder handeln muss.
Genau.
Und das wird dann auch enthüllt quasi, bevor Butcher da auf irgendjemanden schießen kann, wird er von Yui auch nochmal zurückgehalten und Kimiko geht zu ihrem Bruder und versucht eigentlich mit ihm zu kommunizieren, versucht mit ihm zu reden. Danach ist alles kaputt.
Ja, und danach verduften die beiden auch und hinterlassen einen sehr wütenden Butcher, einen sehr aufgebrachten Frenchie. Mhm. Und Yui ist Yui und ist einfach nur wieder froh, dass er noch lebt.
Genau. Was da ziemlich deutlich wird, ist, also diese, das machen sie tatsächlich in dieser Show ganz cool, dass diese Kräfte nie so comicartig wirken, sondern sie wirken einfach sehr geerdet in diese, also sehr realistisch einfach von der Handhabung.
Ja.
Ne, also wie er da alles umherwirft und das Dach runterreißt und sowas alles, das wirkt sehr stimmig.
Ja.
Das finde ich ziemlich cool gemacht. Da gibt es noch nachher einen Moment, den ich auch richtig cool fand.
Aber wir richtig kommen jetzt, gut. Wir kommen jetzt genau. Erstmal wieder zu den beiden Damen mit S, nämlich Starlight und Stormfront.
Ja, das fand ich auch eine tolle Szene, weil Stormfront dann so ein bisschen Starlight verbal in die Fresse haut und ihr sagt, kennst du nicht Pippi Langstrumpf? Was ist denn los mit dir? Das ist eine Superheldin.
Ja.
Das fand ich ganz cool gemacht. Das unterstreicht auch nochmal so ein bisschen so den Charakter von Stormfront. Mir ist alles egal, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das macht sie tatsächlich.
Ja, das stimmt. Und Starlight ist dann auch ein bisschen ja überrannt von ihr. Aber sie hat ihr das Compound V wiederbekommen.
Ja.
Das war ja mit der Grund dafür, warum sie überhaupt mit ihr nochmal redet. Und in diesem Moment, also mit dem Pippi Langstrumpf, ich wusste da noch nicht so, wie soll ich diese Stormfront eigentlich einordnen?
Ja.
Weil, also in dem, also sie ist halt noch so, sie kann beides sein. Sie könnte wirklich das Schlimmste sein, was den Boys passiert. Es könnte aber auch sein, dass sie das Beste ist, was den Boys passiert. Man weiß es aktuell noch nicht so. Weil, also es sieht halt in dem Moment wirklich danach aus, Stormfront macht ihr eigenes Ding.
Ja, genau.
Und ist dabei und, halt so unglaublich selbstsicher.
Genau, selbstsicher und scheint auch ein gutes Gegengewicht zu Homelander sein zu können. Ne? Und es wirkt ja auch an diesen ganzen Stellen, weil sie ja eigentlich auch immer an den richtigen Momenten gegen etwas ist, was ja eigentlich auch Kacke ist.
Ja.
Ne? Gegen das mit den Medien, mit den ganzen Shows, mit diesem Machtgehabe und sowas alles. Und ja, tatsächlich, ich habe mich auch gefragt, wohin geht das jetzt tatsächlich? Aber da bekommen wir relativ schnell eine Antwort.
Und vor allem, wir haben ja auch noch nicht wirklich ihre Kräfte gesehen.
Ja,
wir haben gesehen, dass sie mal kurz wegfliegt und das war's.
Ja.
Und ich in der zweiten Folge kriegen wir Kräfte noch nicht zu sehen.
Aber in der dritten Folge.
In der dritten. Könnt ihr euch drauf freuen.
Genau, die Boys sind im kaputten Shop mit den Verkleidungsutensilien.
Ja.
Und, Butcher ist total sauer, alles ist kaputt. Yui soll eigentlich abhauen, weil Yui Butcher davon abgehalten hat zu schießen. Und deswegen ist Butcher natürlich auch ungehalten, also zum einen wegen der Situation, zum anderen wegen Yui an sich. Dann passiert aber Folgendes, Frenchie und Mother's Milk, Mother's Milk ist auch ein geiler Name, ey.
Ja.
Die halten einfach zusammen und halten tatsächlich auch gegen Butcher und sagen, dass Yui da tatsächlich mittlerweile einfach eine feste Größe ist und die richtigen Ideen hat und den richtigen Riecher hat und dass er nicht abhauen soll.
Ja.
Genau, und willst du das verraten oder soll ich?
Naja, Butcher erzählt dann halt eben, wo er war, ne?
Genau.
Und was passiert ist und erzählt halt eben, dass seine Frau noch lebt, dass sie einen Sohn hat, dass der Vater des Sohnes Homelander ist und dass er nur deswegen noch lebt, weil die seine Frau ihm quasi das Leben gerettet hat, weil sie gesagt hat, wenn du Billy tötest, dann werde ich dafür sorgen, dass du deinen Sohn nie wieder siehst, ne?
Und genau, das führt dann direkt zum Ende dieses Streits quasi und dass sie dann doch zusammenstehen.
Ja, stimmt. Dann sind wir bei Kimiko, ihrem Bruder, die ein Wiedersehen feiern und es wird aber in dieser kurzen Szene sehr deutlich, dass die beiden viel durchgemacht haben.
Ja.
Und auch schon da wird angedeutet, dass Kimiko und ihr Bruder sich zwar sehr lieb haben, aber dann schon auf zwei verschiedenen Seiten stehen.
Genau, also es sind wohl viele Jahre vergangen, seitdem sie sich das letzte Mal gesehen haben, ne? Und es wird so ein bisschen offenbart, dass ihre Eltern gestorben sind, ne? Und dass sie da auch in diesem Dorf dann als, ich beschreibe es mal so, als Sklaven gehalten wurden, ne?
Und so dass sie einfach, ja.
Genau, unsagbares Leid erfahren haben in ihren jungen Jahren. Ja.
Auch das wird später noch wichtig werden in der nächsten Folge.
Ja. Dann springen wir zurück zu Starlight, die sich natürlich total freut, dass sie ihr Compound V hat.
Yeah.
Und in ihrem, ihr Near Loft, nenne ich es jetzt mal, zurückgeht. Und natürlich, wer kommt dann rein?
A-Train.
A-Train. Wobei ich mich echt gefragt habe, wie er das gemacht hat. Er hat einfach die Tür so schnell aufgemacht und wieder zugemacht. Das war echt krass.
Naja, der ist halt echt super schnell. Also das ist, ne? Auf jeden Fall will er sie erpressen. Mhm. Ne? Und sagt halt so, pass auf, ich weiß, dass du dieses Compound wie gestohlen hast. Ich werde es Homelander verraten. Und da merkt man dann wieder, dass Starlight, wie gesagt, echt härter geworden ist und abgebrühter, weil sie ihm relativ schnell und einfach zu verstehen gibt, ja, mach das. Dann erzähle ich aber ganz andere Sachen über dich. Das wäre halt beide tot.
Genau. Und you're not gonna do shit, ja, sagt sie dann.
Ja.
Das war wirklich auch eine tolle Szene und ich mag Starlight total, weil sie wirklich auch so einen richtig krassen Wandel durchgemacht hat. Ne? Von jemandem, der da so ganz unbedarft in die Seven reingekommen ist und dachte, jetzt bin ich an der Spitze und kann viel Gutes tun, viel draußen sein, den Menschen helfen. Ja, genau. Ja. Also das war cool und A-Train sieht das natürlich ein und verschwindet dann auch wieder und weiß ganz genau, dass er keine Chance dagegen hat und es war auch Quatsch, ne? Also sie sagt dann halt einfach, ich weiß, was du mit deiner Freundin getan hast und wie sie gestorben ist. Und
klingt wie so ein Horrorfilm, ich weiß, was du mit deiner Freundin getan hast, ja.
Ne? Und dass sie das auch irgendwie relativ schnell beweisen kann und dann denkt er sich, ja, okay, ich bin mal weg.
Ja, dann sind wir fast schon am Ende.
Mhm.
Und wir sind wieder bei Kimiko und ihrem Bruder. Und auch hier wird wieder klar, dass die beiden sich zwar sehr lieb haben, aber wahrscheinlich werden wir sie nicht so oft zusammen sehen.
Ja.
Denn er glaubt halt den Lügen, die eingetrichtert worden sind und will halt alles zerstören erstmal. Also die Seven und ist auch bereit, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen und das kann Kimiko nicht so richtig gutheißen.
Genau, also es gibt dann sofort auch einen Kampf tatsächlich zwischen den beiden. Ne? Ich finde das auch wirklich, das waren wirklich schöne Szenen, obwohl das nur ganz kurze Momente sind, die beiden zusammen haben. Ne? Aber ich mag die Kimiko-Schauspielerin auch sehr gerne.
Also Karen Fukuhara, die ja zuvor in Suicide Squad Katana gespielt hat.
Ah,
furchtbarer Film. Ganz ehrlich, dieses eine Szene aus Suicide Squad, das hat mir jeder Leiter, der mitgewirkt hat, wo dieser Rick Flag in dem Flug sagt, das ist Katana übrigens, ne? Und hier, ihr Schwert kann die Seelen ihrer Feinde einsaugen. Also, Glückwunsch an Karen Fukuhara, dass sie jetzt in The Boys gelandet ist. Sie hat's, ich meine, eigentlich eine coole Rolle, weißt du? Wenig Text.
Ja, stimmt.
Viel
ja.
Screentime, kann man nicht meckern. Ne?
Genau, also sie wird halt von ihrem Bruder in das nächstgelegene Haus geworfen.
Ja.
Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist eine richtig schöne Szene.
Ja.
Das ist so richtig einfach gut gemachtes CGI, flüssig, wie sie da reinfliegt. Das hat so einen krassen Impact.
Ja.
Also du spürst es quasi regelrecht. Aber das passiert noch öfter in dieser Staffel. Also zumindest so weit wie ich bin. Und ich glaube, du kannst das unterstreichen.
Nee, ab Folge 4 hören sie auf mit Action.
Okay. Also die haben wirklich ein gutes Gespür einfach, wie sie diese Superheldenkräfte transportieren in unsere Welt, in die reale Welt. Das ist wirklich richtig gut.
Ja, stimmt.
Genau, also sie verfolgt ihn dann weiterhin und spürt ihn dann auf und hat ihn dann tatsächlich auch und hält ihn dann fest, weil nur durch seine Hände ist er tatsächlich in der Lage, seine Kraft auch ausüben zu können.
Mhm.
Und sie hat ihn überwältigt. Und gleichzeitig habe ich mir noch mal in meinen Notizen notiert, wenn Blicke töten könnten.
Ja. Ja. Wenn es doch nur die Blicke wären, nicht die Hände, ne?
Ja, genau. Der Transporter kommt dann von den Boys, wobei ich mich gefragt habe, wie sie die gefunden haben. Ist aber auch egal. Und die schnappen sich quasi den Bruder und wollen alle losfahren. Bevor es aber dazu kommt, gibt es noch einen kleinen Moment zwischen Butcher und Yui, die ja quasi noch eine Rechnung offen haben jetzt. Und ich habe es mir zwar anders notiert, aber ich bin der Meinung, dass Butcher Yui einen vollends in die Fresse haut.
Nee.
Ist es doch andersrum? Nee, Yui
haut Butcher. Und der ist davon durchaus, also es ist kein starker Schlag. Ich glaube, wenn Yui Butcher wäre, dann würde der Kopf abfliegen. aber Butcher ist schon beeindruckt, würde ich sagen. Zwar auch ein bisschen amüsiert, aber durchaus beeindruckt, weil das ja sehr deutlich macht, dass Yui sich ja auch geändert hat.
Ja.
Ne?
Und damit endet die Folge.
Damit endet die Folge. Und um das gleich vorwegzunehmen, sie ist nicht so temporeich wie die erste.
Ja.
Sie nimmt sogar relativ viel Tempo raus. Aber es ist gut so. Also als erste Folge würde ich sagen, wäre es ein bisschen schade gewesen, weil das hätte nicht funktioniert. Aber das ist so die erste Folge der zweiten Staffel, die hat so die Tür aufgetreten. Ja,
ja, genau.
Und jetzt gehen sie halt so langsam den Weg. Es gibt natürlich viele Momente, die so typisch Boys sind, was Gewalt und was Humor angeht. Aber die zweite Folge ist eher ein bisschen reduzierter. Und das ist jetzt nicht als Kritik zu verstehen oder als negative Kritik. Ich finde das sogar sehr gut.
Ja, ich finde das nämlich auch gut, dass sie sich tatsächlich so Zeit für die Figuren und Charaktere nehmen, für die Geschichte so ein bisschen auch Dinge voranzutreiben, zu erklären auch so ein bisschen, aber ohne, dass es halt langwierig oder langweilig wird, ja. Sondern das ist einfach immer passend zu den Figuren, zu der Geschichte und wie das Ganze halt vorangetrieben wird.
Ja, und so viel sei verraten, wer jetzt sagt so, ach, nach der zweiten Folge, ach, ich hätte wieder ein bisschen mehr Action, die dritte Folge kommt ja.
Genau. Ja. Übrigens, das ist sehr faszinierend, als ich meine ganzen Notizen, ich habe das immer so in Punkten, Zahlen abgetippt, wie die jeweiligen Sequenzen, also Szenerien quasi sind. Mhm. Und ich komme bei jeder Folge immer auf das Gleiche ungefähr.
Okay.
Also die haben richtig gute Drehbücher geschrieben.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Fazit nach zwei Folgen der zweiten Staffel ist eine super Serie. Ich bin gespannt, welches Fazit wir jetzt nach 8 Folgen treffen. Aber ja, ihr könnt ja meine spoilerfreie Kritik bei Mulbeck auch lesen.
Ja, genau.
Dann wisst ihr, wie ich die Serie finde, also die zweite Staffel.
Also ich hatte auf jeden Fall Bock, nach der zweiten Folge auch wieder direkt weiterzugucken. Mhm. Und ja, das Tempo ist so ein bisschen rausgenommen. Das fand ich auch gut. Und wenn wir gleich über Folge 3 reden, also für uns ist das jetzt quasi just ein Übergang, für euch ist es vielleicht ein Klicken später. Ja. Wow. Also da wird jetzt was passieren, genau.
Ja, also ich habe mich ja vorab gefragt, warum bringen sie die ersten 3 Folgen raus auf einmal und erst dann nur einmal wöchentlich? Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Weil nach den 3 Folgen hast du so einen unglaublich guten, sag ich mal, Ersteindruck, was dich da wirklich noch erwartet, dass du, glaube ich, echt die neuen Folgen entgegenfieberst. Und man kann ja jetzt darüber streiten, ob es jetzt nett von Amazon ist, jetzt hier nicht alle Folgen auf einmal rauszuhauen oder nicht. Aber boah, die ersten 3 Folgen wirklich. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge 2. Von daher sollten wir jetzt vielleicht hier den Deckel drupp machen und dann macht sich jeder von uns beiden noch einen Tee und geht aufs Klo. Und dann machen wir die 3. Folge.
Genau.
Die ihr dann gleich hören könnt, wenn ihr wollt. Wir, wenn nicht.
Nichtsdestotrotz beende ich quasi die Podcast-Folge mit unserem Standardwerkzeug. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über die 2. Folge dachtet und denkt und ob ihr mitgeht oder nicht mitgeht. Und ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sag schon mal Tschüss, wir hören uns in Episode 3 wieder.
Jo, tschüss.